Herzlich willkommen zum Management 2.0 Podcast, Episode 13. Mein Name ist Simon Dückert und ich sitze heute hier mit einem langjährigen Wissensmanagement-Gefährten, Wegbegleiter, nämlich dem Paul Serin, der für das Wissensmanagement bei Schaeffler verantwortlich ist. Grüß dich, Paul.
Hallo Simon, grüß dich.
So, ich vermute mal, bei der Zielgruppe, die wir in dem Podcast haben, wird dich ein Großteil der Leute kennen, schätze ich, aber wir hoffen ja auch, dass pro Podcast immer mal jemand Neues zuhört. Deswegen würde ich gerne mal mit einsteigen, einfach so die Frage zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Welche Ausbildung hast du? Und wie hat es dich am Ende zum Wissensmanagement verschlagen?
Ja, gerne. Also, wer ich bin, da magst du wahrscheinlich recht haben. Ich kenne wahrscheinlich schon recht viele, aber trotz all dem, also ich bin eigentlich von meiner Ausbildung her Flugzeugbauingenieur. Das ist so meine Herkunft als solches. Bin mittlerweile in dem Thema Wissensmanagement seit 13 Jahren bei Schaeffler tätig und bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Also das ist so der Weg gewesen, um das vielleicht kurz abzurunden. Ich bin insgesamt seit 25 Jahren bei Schaeffler und die ersten Jahre waren eher durch IT-technische Thematiken geprägt, wo ich also im Bereich der CAD-Systeme und auch der Dokumentenmanagementsysteme unterwegs war. Und dann einmal die Aufgabenstellung auf einmal da war, jemand muss sich um das Thema Informationsverteilung im Unternehmen kümmern, das Thema Intranet. Intranet ist gleich Wissensmanagement, wir brauchen einen Wissensmanager und diese Aufgabenstellung war diejenige, die mich dann eben vor 13 Jahren halt dazu halt bewogen hat, noch einmal ein neues Themengebiet anzufangen und das Thema Wissensmanagement auch über das Thema Intranet genauer zu ergründen.
Und Wissensverteilung, für die Schaeffler nicht kennen, man könnte jetzt meinen, man ruft sich da über einen Schreibtisch zu. Das wird ja nicht gehen, weil Schaeffler durchaus ein sehr großes und verteiltes Unternehmen ist.
Ja, genau. Also Schaeffler ist mittlerweile, wenn man die aktuellen Zahlen sieht, mit ungefähr 80.000 Mitarbeitern weltweit ein relativ großer mittelständischer Unternehmer. Wir sind in über 50 Standorten halt unterwegs, haben 180 verschiedenste Werke, Produktionsstätten, Niederlassungen und eine unheimlich hohe Vielfalt an Produkten und auch spezifischen Branchenbereichen, Automotive-Bereich als ein ganz großer und ein Industriebereich, der sich in viele, viele kleine, ja, interessante Geschäftsfelder auch aufteilt, wo eben unterschiedliches Wissen an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedlichen Standorten generiert, zur Verfügung gestellt wird und in Produkten sich letztendlich wiederfindet.
Und wie ist das dann damals genau gelaufen, bevor du zu dem Thema Wissensmanagement dort gekommen bist? Was für eine Rolle hast du da gehabt und wer kam auf dich zu und hat dich gebeten, was zu tun?
Ja, also meine Rolle vor dem Wissensmanagement war die Geschäftsleitung des Softwarehauses, was zu Schaeffler gehört hat, der COI GmbH, die sich eben mit dem Thema Dokumentenmanagement und dem Workflow-Management im Unternehmen und eben auch für andere Unternehmen beschäftigt hatte. Und der Hintergrund an der Stelle war wirklich gewesen, dass ich an der Stelle nach dieser Geschäftsführungstätigkeit auch einen neuen Herausforderung gesucht hatte und die eben halt mir angeboten worden ist, weil eben dieses Thema Informationsmanagement einfach brach lag. Es war halt Neuland gewesen. Wer kann sich da ganzheitlich drumherum kümmern? Und das war eben das, was mich dann auch gereizt hatte, eben genau das zu machen und zu überlegen, ja, Dokumenten managen, das ist das eine, aber Wissen verteilen können und Wissen zur Verfügung stellen können und das noch weltweit, das ist vielleicht noch mehr was anderes als nur halt Dokumente irgendwo zu verwalten und das hat viel mit Menschen zu tun. Das war so der Gedankenanteil, wie kann man das halt sinnvoll in ein Konzept reinbringen und daraus etwas Sinnvolles aufbauen, was halt eben auch ja langfristig wirken kann.
Und da seid ihr ungefähr zu der Jahrtausendwende, glaube ich, gestartet.
Ganz genau. Also es war 1999, 2000, wo im Unternehmen, also noch bevor ich dieses Thema übernommen habe, die ersten Gedanken dazu gemacht worden sind, im Sinne, ja, wie machen wir das? Wo sind Informationen überhaupt? Was sind noch wesentliche Informationen neben den ganzen Arbeitsprozessinformationen, die in den Workflows letztendlich drin sind und 2001 war dann eben halt dann der Beginn der Wissensmanagement-Tätigkeiten bei Schaeffler.
Da war der ja ungefähr bei den Pionieren dabei, weil so 99 glaube ich auch die Notec das erste Mal stattfand, auch der Arbeitskreis, genau. Wissensmanagement, ja. In Industrie und Praxis sich gegründet hat, also gehört damit zur ersten Stunde, kann man sagen.
Das ist wahrscheinlich so, genau, ja.
So, und dann, da ist eine Abteilung gegründet worden mit dem Titel Wissensmanagement schon?
Genau, also es war in einem Gesamtkonstrukt zwischen Wissensmanagement und Innovationsmanagement. Der Hintergrund dessen war auch gewesen, wozu brauchen wir eigentlich das Wissen im Unternehmen? Natürlich, um die aktuelle Produktionsfähigkeit zu erhalten, das ist der eine Punkt. Aber viel wichtiger war das, was eben Schaeffler immer schon sehr stark beschäftigt hat, den Blick nach vorne zu nehmen. Wo geht's denn in die Zukunft hin? Und das ist eben das Thema Innovationen. Und Innovationen basieren auf Wissen. Deswegen waren diese beiden Abteilungsebenen zusammen, beides neu gegründet zu dem Zeitpunkt. Also jemand, der sich rein um das Thema Innovation, Innovationsmanagement kümmert und jemand, der sich um das Thema der Basisthematik dazu, nämlich des Wissens des Unternehmens oder des externen Wissens dann eben auch entsprechend mit kümmert.
Und was waren da so im Bereich Intranet die großen Herausforderungen? War das eher ein richtiges System zu finden oder das in die Regionen zu bringen? Ja. Oder?
Also die Herausforderung bei dem Thema Intranet war, es gab eins und es gab keins. Also es gab viele. So kann man es auch vielleicht sagen. Jeder hat nach seinem besten Gutdünken irgendwo versucht, Informationen, die für andere interessant sein könnten, irgendwo bereitzustellen. Was aber eben nicht so funktioniert hat, weil man es eben nicht wusste, wo es denn irgendwo steht. Das Thema, überhaupt auch mit Webtechnologien zu arbeiten, war relativ neu immer noch gewesen bei Schaeffler. Also Browser kannte man wohl. Aber jeder hat dann irgendwie auf HTML irgendwas herumgeschrieben gehabt und das war dann halt ja recht nett, recht bunt, recht vielfältig, recht kreativ, aber keine wirkliche Hilfestellung für den Mitarbeiter. Das war so der eine Punkt und das war eben so auch der erste herausfordernde Anteil. Kümmer du dich doch mal um das Thema Intranet. Mhm. Ne? Und das war auch so der Gedanke, wie können wir denn eben Mitarbeiter dazu bewegen, das, was sie meinen, was für andere interessant ist, in einer bestimmten Formen so bereitzustellen, dass es A, möglichst wenig Arbeit macht, also neben der normalen Arbeit, die man hat, und dass es auch noch sinnvolle Inhalte sind, die für andere wirklich nützlich sind. Das war so die Herausforderung. Und es war auch eine Herausforderung, die erst einmal interessanterweise nur in einem einsprachigen Bereich war, nämlich Deutschlands. Die Herausforderung kam dann später noch dazu. Hoppla, wir sind ja ein internationales Unternehmen, das sollten wir dann auch in mehreren Sprachen machen können. Das waren so die beiden Elemente, die mit reingespiegelt haben.
Das heißt, bei euch hat von Anfang an dieses, was man heute User-Generated Content oder benutzergenerierte Inhalte nennen würde, also nicht nur Inhalte, die von Redakteuren bereitgestellt werden, sondern von allen Mitarbeitern letztendlich eine große Rolle gespielt.
Ja, genau. Also es war der Hauptansatz gewesen, nach dem Motto, das Wissen hat nicht irgendwo eine Abteilung, auch nicht eine neu gegründete Wissensmanagementabteilung, sondern das Wissen haben die Mitarbeiter, also User-Generated Content, den Begriff gab es ja so in der Form noch nicht, aber genau darum ging es an der Stelle. Und einer der wesentlichen schnellen Erkenntnisse, die wir am Anfang hatten, war auch von daher gewesen, noch wichtiger als die Inhalte selber zu finden, ist es wichtig, die Mitarbeiter, die Kenntnisse über diese Inhalte haben, zu finden. Also es war so ein erster genereller Ansatz zu sagen, wir müssen auf jeden Fall die Mitarbeiter sichtbar machen.
Also die Idee, dass nicht alles Wissen, was die in ihrem Kopf haben, vielleicht auch schon irgendwo dokumentiert ist.
Genau, also das war auch genau der Ansatzpunkt. Wissen ist halt eben auch aus den Theorien, die damals schon auch in den Ende 90er Jahre, 2000er Wende eben da waren, ist es halt eben das, was zwischen den beiden Ohren ist. Und nicht das, was auf dem Papier steht und auf dem Papier steht oder auf dem elektronischen halt möglicherweise sehr viel auch nicht aktuelles. Also das alleine reicht nicht aus, eine gute Treffermenge zu haben, sondern es geht darum, den Mitarbeiter mit den Kenntnissen zu den sinnvollen Dokumenten zu finden.
Und das Intranet gibt's ja heute noch, wenn du jetzt mal so da drauf schaust, was sind da so die Bereiche, die sich auskristallisiert haben? Was hat sich da bewährt? Was funktioniert gut?
Ja, also was sich auf jeden Fall bewährt hat, ist das, was wir heute immer noch als das Thema Ansprechpartnersuche nennen. Also dass man Mitarbeiter dadurch finden kann, dass man ein Thema eingibt und sagt, wer kümmert sich um dieses Thema? Das ist ein sehr bewährtes Element geblieben und auch sehr vordergründig sichtbar heute noch. Ein weiteres Element, das fand ich besonders spannend, das wird man heute irgendwo im Sinne von Activity-Stream des Unternehmens bezeichnen. Das war das schwarze Brett, was auf jeder Standortseite auch erschienen also erscheint, wo ein jeder, der eine Fragestellung zu einem fachlichen Thema hat, es einfach tun darf und dafür auch dann eine Chance hat, bei der Anzahl der Intranet- und PC-Benutzer eine Antwort zu bekommen.
Das heißt, jeder Mitarbeiter kann eine Frage oder eine Aussage auf die Startseite des Intranets posten?
Genau. Also jeder, unabhängig von Rang, Titel, Hierarchieebene, hat die Möglichkeit, eben eine Fragestellung zu posten, darf die also hineinschreiben, muss aber eben dabei sich einen Gedanken machen, nämlich wo wird er denn das Ganze sichtbar machen. Wir haben also eine Unterteilung in der Zielgruppe sehr grob, nämlich ist es eine Fragestellung, die für den Standort wichtig ist oder vom Standort beantwortet werden kann. Ist es eine Information, Fragestellung, die halt von der Region beantwortet werden kann, also Deutschland beispielsweise oder Asien? Oder ist es eine Sache, die die Schaeffler-Welt insgesamt angehen könnte und von dort kommen kann? Also so ein Stück der Zuordnung im Sinne von, wo könnte die Information wirklich herkommen? Oder wenn ich eine bereitstelle, wem müsste ich die bereitstellen? Und ist es eben etwas, was dann auch verstanden wird?
Weil vielleicht eine Anfrage nach einer Fahrgemeinschaft in Herzogenaurach in China nicht ganz so relevant ist.
Nicht wirklich, genau. Ja, ne? Ja. Außer er kommt zu Besuch. Aber sonst nicht, nein. Also genau das ist so, also die grobe Einteilung gewesen. Personalisierung wäre jetzt übertrieben zu sagen, das ist aber eine Lokalisierung zumindest der Information, die halt mit reinkommt. Und diese Fragestellungsthematik, also ich selber war zugegebenermaßen ein bisschen skeptisch, wozu das gut sein sollte am Anfang, aber die Anforderung kam eben auch aus dem Unternehmenskontext heraus, eben kein statisches Vorzeige-Intranet zu machen, sondern ein bewegtes Intranet zu machen. Und gut war es auch, dass eben mittleres und hohes Management sich am Anfang bei der Initialisierung dieses Intranets mit den Fragen selber beteiligt haben. Diese waren halt eben entsprechend vorbereitet zum Teil, aber eben auch vorhanden, um einfach zu zeigen, auch ein Manager hat Fragestellungen, die nicht er selber beantworten kann. Also es ist erlaubt zu fragen, es gibt keine dumme Frage. Das einfach auch zu spielen, zu zeigen, das war ein ganz wichtiger Erfolgsmotor gewesen.
Und wie lange habt ihr euch da mit dem Thema Intranet beschäftigt? Also das war ja bestimmt irgendwas in der Größenordnung von Jahren.
Ja, da müssen wir mehrere Sachen zusammenzählen. Also ich denke mal, rein von der IT-technischen Seite wurde damals schon also über 2 Jahre an dem Projekt mitgearbeitet. Es wurde sogar ein Content-Management-System im ersten Moment eingeführt, was aber zu komplex zu bedienen war für den normalen Mitarbeiter. Als ich dann 2001 damit dann in Berührung kam, haben wir dann nochmal ungefähr 1 Jahr gebraucht, bis es also in der Grundform angekommen war, das Intranet mit herausnehmen der Content-Management-Anteile hin zu letztendlich dann auch selbst halt von unserer IT programmierten Anteilen in einer möglichst einfacheren Nutzung und Bereitstellungsmöglichkeit von Informationen. Und im Grunde läuft das Intranet in seiner Grundform seit 2002 so. Also ich würde sagen, so im Zeitraum von 3 bis 4 Jahren, wo sie es so ein bisschen entwickelt hat, hin iteriert hat, das war der notwendige Bereich gewesen.
Jetzt ist das ja schon eine Weile her, 2002. Ja. Ich vermute mal, Intranet war ein großer Kraftakt, besteht bis heute. Jetzt sind im Laufe der Zeit ja weitere Elemente bei euch im Portfolio dazugekommen. Was war so nach dem Intranet das nächste Thema, was ihr angepackt habt?
Also ganz wichtiger Punkt, es war also gleich, als ich auch diese Aufgabe übernommen habe, erstmal die Erkenntnis da gewesen, eben Intranet ist sicherlich gut und eine sinnvolle Basis, um überhaupt Wissensmanagement-Aktivitäten im Unternehmen halt ansetzen zu können, um anderen eine Hilfestellung zu geben. Aber das ist nicht Wissensmanagement alleine. Es ist vielleicht ein Teil davon, kann je nach Ausprägung ein großer Teil sein. Was wir aber eben als Element mit herausgenommen haben, als Gedanken, war der Punkt, Wissen muss kommuniziert werden. Und wo kann man Kommunikation fördern? Das waren so die ersten Ansätze gewesen. Wo wird denn miteinander kommuniziert? Wo sprechen Leute miteinander? Und deswegen haben wir relativ schnell, nachdem ich auch einen ersten kleinen Stamm an Mitarbeitern hatte, uns mit dem Thema beschäftigt, wie schaut kommunikationsorientiertes Wissensmanagement auf, was wären die Voraussetzungen und was sind die Randbedingungen, die wir dazu brauchen, und haben dann eben die Erfahrung, beispielsweise auch aus den Erfahrungen, die Siemens gemacht hat, mit reingenommen, eben diese ganze Thematik COP eben zu gründen. Bei uns heißt das Networks of Competence.
Also COP, für die es nicht wissen, Communities of Practice oder Wissensnetzwerke.
Genau.
Gruppen von Menschen, kann man sagen, die sich mit einem bestimmten Fachthema beschäftigen?
Genau, Gruppen von Menschen mit einem bestimmten Fachthema und möglicherweise die sich damit beschäftigen, obwohl sie in unterschiedlichen Abteilungen oder Lokationen auch sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben halt in einem Unternehmen ab einer bestimmten Größe gleiche Sachen oder ähnliche Sachen an verschiedenen Standorten gemacht werden, aber das gleiche Thema einfach vorhanden ist, um das über das Thema zu generieren. Es kam auch noch so eine Erkenntnis daraus, und das war das Hilfreiche eigentlich aus dem Intranet: Wer ist denn bereit, Informationen bereitzustellen, die nachgeschlagen werden können? Am Anfang war es natürlich Organisationseinheiten, die sich präsentieren wollten. Aber das sind immer nur Org-Einheiten gewesen, die mit einem relativ überschaubaren Inhaltsanteil reinkamen. Die Themen waren aber viel gewichtiger und viel wichtiger. Und wir haben das also in den Jahren dann geschafft, eben von dieser organisationsorientierten Wissensmanagement-Denke in eine themenorientierte Wissensmanagement-Denke reinzukommen über diesen Kommunikationsansatz. Also die Network of Competence heute bei uns sind ein stehender Begriff. Wenn man etwas zu einem Thema zusammenführen möchte, dann denkt man sofort heute, kann man es nicht mit einem NOC machen.
Also, wie viele NOCs habt ihr da heute? Oder mit welchen habt ihr angefangen und wie hat sich dann weiterentwickelt?
Also die ersten NOCs waren sehr stark im Bereich beispielsweise der Produkte oder Kunden, also gerade weil wir im Automotive-Umfeld sind, halt bei den Kundenthematiken gewesen, also irgendein OEM, Automobilhersteller, oder bei Fachthemen, die weltweit überall vorhanden sind, wie zum Beispiel Qualitätsmanagement-Themen. Mhm. Das waren so die ersten thematischen Bereiche. Das hat sich dann in der Folge weiterentwickelt. Also wir haben halt fachthematische Bereiche, wir haben organisationsthematische Bereiche gehabt, bis hin zu Methoden, letztendlich Verantwortlichen. Also wir haben heute also ungefähr 150 Networks of Competences, wovon eben ja ein Drittel einen sehr aktiven Nutzungskreis auch haben und schon sehr langlebig auch unterwegs sind.
Ja, und die habt ihr unterstützt beim Anlauf,
genau,
begleitet, oder gründen die sich selber und entwickeln sich von alleine?
Ja und ja. Also das kann man so mittlerweile sagen. Am Anfang haben wir sehr stark darauf gedrängt, zu sagen, wir wollen nicht ein Network of Competence so in die Landschaft bereitstellen, wie jemand gründet ein Forum und dann wird es schon funktionieren, sondern wir haben immer darauf geachtet, auch wiederum aus diesem kommunikationsorientierten Ansatz, da will jemand etwas aufbauen, wozu soll es gut sein? Diese Frage haben wir aber auch immer deutlich gestellt. Wer soll daran beteiligt sein? Wer unterstützt das? Und was ist das Ziel dieses Networks of Competence? Was ist das, was eben als Ergebnis halt dauerhaft, fortlaufend bereitgestellt werden kann, soll oder jemandem dienen soll? Und dazu haben wir oft verschiedenste Moderationsworkshops auch durchgeführt, also eine Gründungsworkshop für Network of Competence mit denjenigen, die den Wunsch auch dazu hatten, eins zu haben. Das war also auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz gewesen. Mit der Zeit hat sich das ein Stückchen weiterentwickelt von dort, dass eben diese Vorstellung, man braucht unbedingt einen gemeinsamen Anker, ein gemeinsames Ziel, sich dahin entwickelt hat, dass man da schon recht selbstständig dorthin gekommen ist. Also es hat diese Moderationsworkshops dann nicht mehr wirklich gebraucht, um eben zu einer Gründung zu kommen. Aber es ist halt immer wieder hilfreich, auch in den letzten Jahren immer wieder, wenn zum Beispiel ein internationales Treffen von einer bestimmten Themengruppe im Unternehmen stattfindet, genau an der Stelle zumindest an das NOC auch heranzugehen oder dort eine Gründung letztendlich auch durchzuführen.
Jetzt hast du davon gesprochen, NOC als Gruppe von Leuten, die sich treffen, die was Gemeinsames unternehmen. In so einem verteilten Unternehmen haben die bestimmt auch eine technische Plattform, wo man virtuell kommunizieren kann. Was bietet ihr den NOCs da an?
Ja, also auch da war die technische Komponente, war das Intranet als solches. Die gleichen Werkzeuge, die dort waren, mit einer wesentlichen Unterscheidung, nämlich dass es eben ein geschützter Bereich auch sein konnte. Mhm. Weil das war so eine Erkenntnis vielleicht von so einem ersten esoterischen Gedanken am Anfang von Wissensmanagement-Aktivitäten. Wissen ist frei, jeder sollte das Wissen haben. Die Realität zu sehen, dass eben es schützenswerte Thematiken gibt, wo man nicht möchte, dass ein jeder davon etwas mitbekommt. Deswegen haben also die technischen Plattformen heute und auch damals in der Gründungsphase dann einen geschlossenen Bereich bekommen, wo sie eben auch dann Dokumentation, Kommunikation auch betreiben konnten. Trotz all dem ein ganz wichtiger Ansatz, den wir von dort immer auch genutzt haben, ist es im Internet verfügbar. Es kann auch im Internet gefunden werden. Es war immer wichtig, dass der Einstiegsbereich vorhanden war, also der Punkt Information zur Information. Dass man also herausbekommen konnte, aha, es gibt jemand, der sich um dieses Thema kümmert. Es gibt ein Moderatoren-Team möglicherweise, die damit zusammenhängend da sind. Und wenn man den Zugang haben möchte, dann kann man sich vertrauensvoll an diesen Moderationskreis.
Das heißt, wenn ich den gefunden habe und der Zugriff auf die Inhalte hat, kann der immer noch entscheiden, ob er mir dann entsprechende Inhalte weiterleitet, genau. Zum Beispiel.
Genau, also darum, dass man einfach nicht zu breit streut, aber auch nicht wiederum so eng streut und sagt, ja, eigentlich darf keiner darüber wissen, dass es eben existiert.
Ja. Jetzt hast du schon die Balance zwischen Business Dokumentation und Kommunikation erwähnt. Für beides brauchen die Mitarbeiter ja Zeit, das geht nicht ohne Zeit.
Ja.
Und da geht es ja den Unternehmen auch immer drum, gibt man den Leuten die Zeit dafür? Wer waren denn so in der Anfangszeit so aus Management- und Führungssicht die Promotoren oder die Sponsoren, die gesagt haben, das ist was Wichtiges, ja, und wir wollen, dass die Mitarbeiter Wissen kommunizieren und dokumentieren?
Ja, also in dem Fall war es der damalige Vorsitzende der Geschäftsleitung, der einerseits eben das Thema Internet haben wollte auch, also nachdem das auch bewusst worden ist, dass man da eben so einen Zeitaufwand für Wissensteilung auch braucht, aber selber geschockt war, wie viel Zeitaufwand es bedeutet, wenn man das auf einer rein Content-Management-basierten, schönen Plattform letztendlich auch darstellt. Unser Ansatz zu sagen, es muss so einfach wie möglich sein, dass jemand die Bedienung innerhalb von 5 Minuten erlernen kann und eben das, was er eh im Arbeitsprozess erstellt, auch wenn es für andere sinnvoll und verfügbar gemacht werden soll, einfach bereitgestellt werden kann, dass es keine Minute mehr kosten darf, als wenn jemand ein Dokument von A nach B kopiert. Das hat eben dazu geführt, dass da eben eine sehr breite Unterstützung im Management auch vorhanden war. Durch die Bereitstellungsmöglichkeiten, die wir halt eben einem sehr großen Kreis auch ermöglicht haben, hat es sehr schnell zu einer Etablierung im Unternehmen geführt, dass eben, wenn beispielsweise Informationen in der Unternehmenszeitschrift verbreitet worden sind oder in Flyern in der Gehaltsabrechnung mitverteilt worden sind, immer drin stand weiterführende Informationen, siehe Intranet. Mhm. Also das war dann so eine, ja, fast organisatorische Förderung dieses thematischen Umfelds.
Gut, dann hat man Intranet, NOC, was kam da so als nächstes dazu in eurem Portfolio? Womit habt ihr euch dann beschäftigt?
Ja, also wichtiger Punkt war gewesen, das waren so, ja, mit dem NOC ein methodisches Portfolio, mit dem Intranet ein eher toolbasiertes Portfolio. Wir sind dann sehr schnell auf den Gedanken gekommen, es ist wichtig, wie können die, ja, Mitarbeiter dazu befähigt werden oder auch motiviert werden, überhaupt Wissensteilungsprozesse auch anzugehen. Und wir haben dann den sehr intensiven Kontakt zum Personalbereich gesucht. Interessanterweise wurde in der Zeit das Beurteilungssystem der Schaeffler-Gruppe auch eingeführt. Und wir haben die Chance erhalten, daran mitwirken zu können, was eben die Ausprägung der Bewertungskriterien für Mitarbeiter betrifft. Und es gab einen sehr interessanten Ansatz neben der fachlichen Qualifikation eines Mitarbeiters, den Themenblock der überfachlichen Qualifikation zu sehen. Und dort sind letztendlich verhaltensorientierte Beobachtungsankermöglichkeiten gewesen, wo wir dann eben genau diese Wissensteilungserwartungshaltung des Unternehmens sehr schön mit reinbringen konnten und sagen konnten, wenn es um das Thema Querdenken zur Beurteilung geht, dann versteht man darunter, wie weit ist ein Mitarbeiter in der Lage, sein Wissen an andere Mitarbeiter weiterzugeben oder wie verhält er sich mit dem Wissen anderer, nimmt er das als solches auf, bis hin bei der Bewertung bei Führungskräften zu sagen, gibt eine Führungskraft seinen Mitarbeitern Zeit und Raum, Wissen anderer auch zu nutzen. Also dass man da wirklich diese Erwartungshaltung mit reintun konnte in die Beobachtungsanker. Das war so ein ganz wichtiger Aspekt im Sinne, was hat eigentlich Führungsverhalten mit dem Wissen im Unternehmen auch zu tun.
Das heißt, ihr habt sozusagen das als konkrete Fragestellungen in die Agenda der Mitarbeitergespräche, die einmal im Jahr stattfinden, genau, reingebracht und somit kommt da auch jede Führungskraft mehrfach und jeder Mitarbeiter einmal pro Jahr mit in Berührung.
Genau, also zumindest einmal pro Jahr in Berührung, wenn er diese Beurteilungsthematiken eben halt durchführen muss. Was aber eben nochmal ein wichtiger Aspekt war und was auch im Portfolio dann bei uns eben aufgebaut worden ist, ist halt eben die Vermittlung dieser im Grunde Personalführungsinstrumente im Sinne von Wissensmanagement. Das ist nicht jeder Führungskraft bekannt. Deswegen haben wir eben angefangen, uns in das Management-Training mit einzuklinken und haben dann also einen Slot gehabt in den Management-Trainings bis dahingehend, dass daraus später dann entsprechend eigene Management-Schulungen auch zum Thema Wissensmanagement auch durchgeführt worden sind.
Mhm. Und wo die Manager sozusagen standardmäßig auch durchlaufen.
Ja, genau. Also das sind so Pflichtseminare, in die Manager in den verschiedensten Ebenen auch bei uns hineinkommen, zumindest, und das ist natürlich auch eine kleine Einschränkung in Deutschland. Also das ist eben das Umfeld, also wo es am wirksamsten bisher geworden, also wenn dann eher in Deutschland, nicht unbedingt im internationalen Umfeld, aber zumindest dort, wo eben halt die Trainings stattgefunden haben, konnten wir eben unseren, kleinen Einfluss geltend machen und eben die Sensibilisierung zumindest hervorrufen.
Und welche Inhalte vermittelt ihr in den Trainings und was sind so die Reaktionen und typische Fragestellungen, mit denen Führungskräfte dann auf euch zukommen?
Ja, also die Fragestellung, mit denen die Führungskräfte oft dann zu uns kommen in den Seminaren, ist, welche Tools gibt es? Und die Antworten sind, es geht nicht um die Tools. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, obwohl wir die auch kurz vorstellen. Also das ist keine Einweisung da rein, sondern sagen, okay, das sind die Möglichkeiten, die ihr im Unternehmen zur Verfügung bekommt. Also nach all den Jahren, wo wir auch noch eine ganze Menge anderer Tools letztendlich haben. Aber viel wichtiger ist eben der Punkt, ne, was heißt eigentlich Wissen? Was ist Wissensvermittlung? Warum ist es mehr als reines Informationsdatenmanagement? Welche Auswirkungen hat das? Welche Anforderungen hat das an den Bereich? Schaut euch mal selber an, wie ihr den Wissenstransfer in eurer Abteilung eben entsprechend unterstützt oder eben nicht unterstützt. Also es ist etwas, was wir in einem Dreivierteltags-Workshop mittlerweile eben entsprechend durchgehen.
Ja. Und dann sind ja auch im Laufe der Zeit weitere Instrumente in eurem Portfolio dazugekommen. Also wenn man mal so anschaut, mit was ihr so im Außenraum auf Konferenzen aufgetreten seid. Irgendwann war mal das Thema demografischer Wandel, Expert Debriefing, glaube ich, ein Thema. Ja. Also Wissensbewahrung, wenn Mitarbeiter beispielsweise in Ruhestand gehen, in Sabbatical gehen. Mhm. Aber auch das Thema Lessons Learned ist eines, was immer wieder auftaucht. Wie ist da so die Brücke von Intranet, NOC, Management-Schulungen dann in solche neuen Methoden hinein?
Ja, also mit dem Kontakt zum Bereich der Personalbereiche, also Personalentwicklung, haben wir in einem gemeinsamen Projekt eben das Thema der demografischen Wandlung eben entsprechend behandelt und überlegt, was passiert jetzt eigentlich mit den verschiedenen Standorten und den Mitarbeitern, die an den Standorten in einem unterschiedlichen Altersgefüge mit unterschiedlichem Erfahrungsprofil sind. Was tun wir im Unternehmen dafür? Und haben dann eben das Thema gesehen, dass wir in einigen Standorten ein besonderes Problem haben, weil eben die Altersmittelschicht wirklich fehlte und eben die Verrentung dann relativ bald auch anstand. Also einer der Standorte heute, Schweinfurt besonders, ist jemand, der sehr stark davon betroffen ist. Und in dem Umfeld kamen dann auch wir beide wieder zusammen im Umfeld, wie kann man denn Wissen transferieren, und haben dann eben die Methode Expert Debriefing probeweise erstmal durchgeführt. Das war ein sehr gewinnbringender Anteil zu sehen, aha, es geht, dass man eben jemanden, der auch motiviert ist zu Wissensteilungsprozessen, eben einen Erfahrungsschatz mit an jemanden anders übergeben zu können, dass man da strukturiert vorgehen kann, was dann auch dazu führte, dass also das als Methode bei uns vom Personalmanagement gewünscht bis hin zum Personalvorstand halt sehr stark befürwortet bei uns durchgeführt worden ist und wir sogar dafür eine Mitarbeiterstelle genehmigt bekommen haben, um diese Prozesse auch durchführen zu können. Das war so circa 2004, 2005, wo wir uns diese Gedanken gemacht hatten. Und das war so ein Element, was heute auch eine sehr gute Etablierung im Unternehmen hat, dass wir eben halt solche Expert-Debriefings auch durchführen. Das war der eine Aspekt. Zeitgleich gab es noch eine zweite Methode, die erstmal gar nichts damit namentlich zu tun hat, die aber auch entstanden ist, auch dem Kommunikationsgedanken wiederum heraus. Also beim Expert-Debriefing wird miteinander kommuniziert, Aber auch da haben wir festgestellt, wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Und wie kann etwas verständlich gemacht werden? Und daraus entstand das Thema Terminologie. Also wie sprechen wir im Unternehmen? Wer versteht uns im Unternehmen? Wer kann mit dem mit Sachen, die auch von anderen Unternehmensanteilen, die man dazu kauft, die sich dazu entwickeln, eben in einer einheitlichen Sprache sprechen. Und damit haben wir also zeitgleich damals mit der Stelle fürs Terminologie, fürs Expertise Briefing auch die Stelle fürs Terminologie-Management dann halt bekommen. Und das war ein sehr starker Motor gewesen, um im Unternehmen noch mehr Wirkung eben mit Wissensmanagement Aktivitäten zu zeigen und auch eben verständlicher zu werden und eben Netzwerke wieder sichtbar zu machen. Also bei dem Thema Expertise Briefing, was dann sich zum Beispiel daraus wieder entwickelt hatte, war der Punkt, wie kann man das, was das Erfahrungswissen ist, weitergeben. Wir haben daraus dann das Thema der Wissensforen entwickeln können, zu sagen, Mensch, das könnte jemand anders auch interessieren und jemand anderes im Unternehmen macht möglicherweise das Gleiche. Lass uns doch einfach mal zu dem Thema einladen. Also da sind wir zum Veranstaltungsmanagement gekommen, was sehr spannend geworden ist. Und zum anderen das Thema, wenn man jemand halt zu einem bestimmten Lebenszeitpunkt mit seinem Wissen erwischt, wie beim Expertise-Briefing eines Kollegen, der in die Rente geht, dann ist es wie ein Neuanfang, eine Kern- und Keimzelle. Und so etwas kann sich aber auch weiterentwickeln. Und da hat uns damals der Gedanke sehr stark weitergeholfen, der durch die Wikipedia-Entwicklung stattfand. Das war ja auch so etwas, was so ein paar Jahre gerade in Deutschland dann langsam bekannt wurde. Wissen kann gestartet werden, ein erster Input kann gegeben werden nach bestem Wissen und Gewissen. Und jemand, der es besser weiß, der kann es weiterentwickeln, ohne dass er einen Redaktionsprozess einzugehen hat. Und damit sind wir auch zu der Wiki-Thematik im Unternehmen gekommen.
Das heißt, aus dem Expert-Debriefing, so wenn man diesen Dualismus Wissenskommunikation und Dokumentation sieht, das Wissensforum, also die Veranstaltung, ist praktisch eine Plattform, wo Experten über ihre Themen kommunizieren, berichten können, Sachen vorstellen können. Und zeitgleich habt ihr aber auch mit dem Wiki eine Plattform gestartet, wo solche Dinge dann auch dokumentiert und eingefangen
werden. Ganz genau, ganz genau. Also es war halt eben so der Aspekt, also man braucht wirklich beide Elemente im Wissensteilungsprozess. Man muss es auch irgendwo ablegen können. Man muss den Weg dafür auch dorthin finden. Und das andere ist, man muss darüber reden können. Also kommunizieren, sich verstehen können, sich mitteilen, das ist ein wichtiger Aspekt, der damit unterstützt worden ist mit den Veranstaltungen, die wir zumindest angeboten haben. Und das andere ist halt, wo tue ich das Zeugs hin, ohne dass es halt von vornherein der Vergammelung halt unterworfen ist, weil es halt in einem PDF eingefroren ist.
Das Wiki, so ein Wiki, wenn es startet, ist ja erstmal relativ leer und auch unstrukturiert.
Ja.
Es ist offen für alle Mitarbeiter, also jeder, der möchte, kann da was reinschreiben, vom Vorstand bis zum Praktikant, also jeder, der ein Login hat im Prinzip.
Ja.
Und wenn du da jetzt mal retrospektiv drauf schaust, was sind denn da Themen, die da sehr gut funktionieren? Mit was seid ihr gestartet? Was ist im Laufe der Zeit dazugekommen?
Ja, also es gab sehr interessante Ansätze. Also wir hatten zum Beispiel einen ersten Wiki-Ansatz gemacht, das war so ungefähr zeitnah zu dem Thema Expert-Debriefing, wo wir gesagt haben, aha, wir haben hier die Plattform, die haben wir einfach mal auf einem Piraten-Server, auf den das halt eben installiert war bei uns, haben wir das mal ausprobiert und haben gesagt, macht mal. Da haben wir festgestellt, da passiert nichts. Also das ist etwas, was überhaupt nicht funktioniert in einem Unternehmen, was wir auch dann in unseren Benchmarks mit anderen Unternehmen auch sehr gemeinsam festgestellt haben. Spannender wurde es, als wir eben aufgrund solch eines Expertise-Briefings festgestellt haben, es gibt Themenblöcke, die man nehmen kann, wo eben mehrere Menschen im Unternehmen zu einem gleichen Thema Inhalte haben und haben könnten und es auch weiterentwickeln könnten, von denen man es nicht denkt. Und eins davon war beispielsweise die Wettbewerberbeobachtung. Das war also der Startpunkt eigentlich unseres Wikis. Der eine Experte, der die Wettbewerbsbeobachtung in Hängeregistern gemacht hatte. Dieses Thema wurde übernommen von einem Kollegen, der in einem anderen Standort sogar saß und eben anstelle von Hängeregistern genau die Wiki-Möglichkeit genutzt hat und eben die Tür aufgemacht hat, dass andere, die zu einem Wettbewerber eben auch etwas wissen, eben auch ihren Beitrag dazu liefern konnten.
Also das heißt, er hatte vorher das, was er im Papier hat, hätte er wahrscheinlich jemand anderem auch gezeigt. Aber genau. Dadurch, dass es in seinem Büro war, hätte da nie jemand reinschauen können.
Ganz genau. Es war halt in seinem Büro gewesen, in seinen Hängeregisterschubladen. Und die Ordnung, den Zugriff, die Kategorisierung, was ist mehr links, was ist mehr rechts und was ist in der zweiten Schublade von oben, war nur in seinem Kopf gewesen. Und mit den Möglichkeiten, die eben die Wiki-Philosophie ermöglicht hat und eben dann die Technik, die wir bereitgestellt haben, war es auf einmal transparent. Und ja. Das war eben ein sehr guter Gewinnbringer gewesen, um zu zeigen, aha, es gibt Sachen, die man in einem Wiki mit mehreren Mitarbeitern für alle Mitarbeiter machen kann.
Zweiter Anwendungsfall, an den ich mich erinnere, der nicht so ganz typisch ist, war, glaube ich, auch ein Newsletter der technischen Entwicklung.
Ja, der kam ein bisschen später. So ein anderer, den ich auch immer noch empfehle, da auf Newsletter komme ich gleich gern nochmal, das ist das Thema FAQs. Also wir haben beispielsweise auch festgestellt, FAQs haben auch schnell etwas Statisches, wenn man das in irgendein PowerPoint, Word oder sonst wohin reinbringt. Da ist also Wiki auch wieder hilfreich, weil viele können zu Fragen Antworten geben und die auch dann entsprechend an einer Stelle verankern. Nicht, dass sie also irgendwo in einem Forum durchläuft. Und das andere war, viele können Fragen stellen. Also die Fragestellung, die Erarbeitung und Erfassung von Fragen bis hin zur Beantwortung kann man in einem Umfeld machen. Das war so der eine Punkt. Und daraus hat sich dann etwas entwickelt, nach dem Motto, wir kümmern uns in der technischen Entwicklung bei uns ja, also in der Produktentwicklung, um neue Fragestellungen. Ne? Und die sind aber nicht präsent im Unternehmen. Also die Mitarbeiter wissen gar nicht, dass es darum geht. Und einer unserer Manager, der für die Forschung und Entwicklung zuständig war, kam auf die Idee, wir machen diese Newsletter. Ne? Also wir stellen keine Fragen, sondern wir stellen vor. Ich selber war auch da wieder skeptisch. Also ich bin so eher manchmal der Skeptiker wohl gewesen in der Zeit, aber gerne bereit, auch mal was Neues auszuprobieren. Und wir haben eben zu den technischen Entwicklungen, die eben halt im F&E-Bereich gemacht worden sind, diesen Newsletter anlaufen lassen, wo eben halt in einem Artikel eine Übersicht gemacht worden ist. Das, was man vielleicht typischerweise im Sinne von einer E-Mail mit einer Übersichtsseite gemacht hätte. Und viel wichtiger davon war der Absprungpunkt in die jeweiligen Wiki-Artikel, die wiederum halt eben ein Ergebnis, eine Untersuchung, eine Betrachtung eben dargestellt haben, die wiederum also qualitativ hochwertige Wiki-Artikel waren.
Das heißt, der Newsletter hat von Anfang an im Wiki gestartet oder gab es den vorher als Newsletter, so wie man typischerweise kennt, als ein verschicktes PDF oder eine verschickte E-Mail?
Nee, den gab es noch gar nicht. Das war also wirklich Neuland gewesen an der Stelle. Also einfach zu sagen, wir sind nicht die Entwicklungsabteilung, an die keiner herankommt, ne, und nicht weiß, sondern wir erzählen mal von uns aus, was wir so tun, und wir bereiten das so auf, dass es halt langfristig verfügbar ist. Und ein ganz interessanter Aspekt, der dabei entstanden ist, die Inhalte selber haben sogar nach dem jeweiligen Zeitpunkt der Veröffentlichung ein neuer Newsletter sei da dazu geführt, dass die Artikel weitergelebt haben und weiter gepflegt worden sind. Also der Inhalt der News, der in so einem Artikel drin war, hat wirklich den Wert News verdient, weil er immer aktuell blieb. Das ist etwas, was ein Newsletter an, ja, was weiß ich, klassischer Form niemals hat. Also
normalerweise nur ein eingefrorener Stand.
Ganz zu genau. Zeitpunkt. Ja, also im Grunde ist unser Newsletter in dem Bereich dann ein Zugang zu den News, zu den Inhalten geworden, die eben diesen langfristigen Charakter haben.
Ja. Das Wiki gibt es dann jetzt praktisch auch schon 10 Jahre ungefähr, kann man sagen. Ihr habt ja mal auch diese Rolle der Wiki-Gärtner eingeführt, die sich dann, so jeder kann zwar im Wiki alles bearbeiten, aber macht ja manchmal doch Sinn, dass sich bestimmte Leute um bestimmte Themen dann kümmern, die vielleicht strukturieren, die Pflege vorantreiben. Gibt es die immer noch?
Ja, die gibt es noch. Also das sind sogar erstaunlicherweise schon immer noch die gleichen, die damals auch so begeistert mit reingestiegen sind. Diese Wiki-Gärtnerschaft macht einfach durchaus Sinn, dass jemand so ein Stück den Stab hochhält zu dem Thema, bis hin auch zu der Ordnung und Sauberkeit der Inhalte. Also mit der Sauberkeit haben wir weniger Probleme gehabt, aber halt die Vernetzungsmöglichkeit zu sagen, Mensch, du hast etwas dazu geschrieben, das gehört möglicherweise mehr dorthin, also dass man da eine leichte Koordinationsfunktion auch aufgebaut hat. Wir hatten bis zu 50 Wikigärtner, die da unterwegs waren. Heute würde ich die Aktiven ein Stück runterfahren, weil die thematischen Abhandlungen sich, sagen wir schon mal, so geordnet haben und die Zuwachsraten auch ein Stückchen weniger geworden sind. Also es ist nicht so, dass jetzt so wie in den Jahren so zwischen 2005 und 2010 eine Menge an Inhalten reinkam, sondern die Inhalte werden qualitativ besser.
Also die Kurve der neuen flacht ab.
Die flacht einfach ab an der Stelle.
Ne? Wie viele Seiten hat so ein Wiki ungefähr? Wie groß muss man sich das vorstellen? Sicher nicht so groß wie Wikipedia.
Ja, also die deutschen Inhalte sind ungefähr heute so knapp 3000 Artikel. Und interessanterweise die englischsprachige, die wir auch haben, die also über Interwiki-Links miteinander, wenn es vorhanden ist, also Artikel auf der englischen Seite auch vorhanden sind, verwoben sind, sind es ungefähr bei 1800. Also sehr, also wenn man überlegt, dass es eigentlich hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum bei uns gepflegt worden ist, erstaunlich, wie weit auch unsere englischsprachigen Räume da sich dann selber letztendlich gefunden haben und auch sogar die Wikigärtnerschaft in Eigenverantwortung, Selbstverantwortung halt auch heute durchführen.
Also kann man sagen, so der Entwicklungsprozess, ähnlich wie er in der Wikipedia auch stattfindet, ja. Sehr viel Selbstorganisation.
Ja, ganz genau.
Ohne zentrales Zutun.
Ja, also es ist eins der, ja, der Inhalte oder der Bereiche, der Werkzeuge, der Methoden, wo wir am allerwenigsten bisher tun mussten, nachdem es einfach sehr gute Beispiele auch gab. Ne? Es war zum Beispiel auch ein guter Gewinnbringer, die Möglichkeit von Wiki in einen Prozess einzukleiden. Das war das Thema der Studienabschlussarbeiten. Das fand ich sehr spannend aus dem Aspekt heraus, man gibt den Studenten, die bei uns ihre Master-, Bachelor- und Diplomarbeiten machen, einen unheimlichen Zeitraum zur Recherche, zur Wissensergründung, zur Strukturierung. Und dann verschwinden ja diese Studienabschlussarbeiten möglicherweise dann irgendwo im Schrank des Betreuers, wenn sie fertig sind. Und die Idee zu sagen, man hängt das an den Prozess des Laufzettels des Studenten, dass er am Ende seiner Abschlussarbeit dann eben auch einen Wiki-Artikel in einer bestimmten Form, in einer bestimmten Struktur hat erstellen müssen, hat dazu geführt, dass also eine Unmenge an Studienabschlussarbeiten heute verfügbar sind und eben auch wiederum, das ist das Thema Verbindung zur Kommunikation, die Kontaktperson im Unternehmen zumindest noch da ist, falls der Student nicht selber als das derjenige ist, der im Unternehmen dann auch
aufgenommen ist. Weil der Betreuer der Arbeit sozusagen als Ansprechpartner gelistet ist.
Ganz genau, ganz genau. Das ist also ein Markierungspunkt, der eben mit hineinkommen muss. Ja.
Zu dem anderen Thema, was sich aus dem Expert Debriefing ergeben hat, den Wissensforen. Das ist ein Veranstaltungsformat, ja. Wo sich Leute treffen. Wie habt ihr das konzipiert?
Also wir haben das als ein offenes Veranstaltungsformat konzipiert, mit einer Einladung an alle, die interessiert sind. Also es wurde als Veranstaltung einfach auch im Internet halt eben entsprechend immer angekündigt.
Also ähnlich offen wie das Wiki, jeder, der möchte, kann kommen.
Ganz genau. Also keine Einladung an spezifische Personen, sondern Ankündigung zu dem Thema gibt es. Folgende Veranstaltung mit den folgenden Themen, den Referenten. Das war der eine Öffnungsbereich, zu sagen, hemdsärmlich, es sollte keine Vorstandspräsentation sein, sondern erzählt einfach von eurem Tun in den jeweiligen Bereichen zu dem Thema. Plus einer Sache, die wir dann sehr intensiv genutzt haben, einen externen Referenten dazu zu haben, um auch den Blick nach draußen zu öffnen. Also auch diese Öffnung zu sagen, was machen eigentlich die anderen, was macht die Welt? Und das als Impulsreferat letztendlich mit reinzunehmen. Plus ein Ansatz zu sagen, das Netzwerken ist uns wichtig, dass wir also immer am Abschluss der jeweiligen Veranstaltung dann auch einfach die Chance gegeben haben, zum gemeinsamen nochmal beieinander stehen, diskutieren, vernetzen und ja, kommunizieren.
Ja. Und was waren da so die Themen und in welcher Frequenz habt ihr die Veranstaltungen gemacht?
Ja, also da gab es auch verschiedene Frequenzbereiche, kann ich sagen, so in der Einführung und auch dem ersten Ansatz ab 2005, 2006 hatten wir bis zu 4 Veranstaltungen pro Entwicklungsstandort. Das war also eigentlich der größte Anteil gewesen, wo wir eben an den Standorten Herzogenaurach hauptsächlich, Schweinfurt, aber eben auch Bühl, also unsere drei Bereiche, die Veranstaltung, zum Teil die gleiche noch einmal, zum Teil das gleiche Thema mit anderen Referenten, aber das eben auch durchgeführt haben. Wir haben leider einen Einschnitt gehabt, das war in der Krisenzeit 2008, 2009 aus finanziellen Gründen, weil das eben ein Goodwill-Thema war. Es ist dann in den letzten Jahren wieder aufgelebt und hat sich auch mal auch der neueren Themen angenommen, beispielsweise Social Media, als das vor 3 Jahren raufkam. Letztes Jahr, vor einem guten Jahr, hat man das Thema Big Data gehabt. Also wer kümmert sich um Unmengen von Daten, bisschen das Thema Elektromobilität, als es bei uns aktuell geworden ist. Einfach zu sagen, wer kümmert sich eigentlich darum im Unternehmen?
Also das heißt mal, die Funktion der Veranstaltung ist, die Themen sichtbar zu machen, die Leute dazu zusammenzubringen, Wissen von außen auch in die Organisation zu bringen.
Genau. Ja. Also genau das ist so der Aspekt. Für mich war es auch immer wieder erstaunlich, dass so Aha-Effekte entstanden sind nach dem Motto, Mensch, ich wusste gar nicht, dass du dich auch um das Thema kümmerst. Ja. Und wenn eine solche Bemerkung kam, hat sich für mich immer die Veranstaltung gelohnt, egal wie teuer sie eigentlich geworden ist, weil da hat man 2 Leute aus 2 unterschiedlichen Unternehmenszweigen zusammengebracht.
Und das ist auch was man nicht direkt steuern kann, sondern man kann eigentlich nur den Kontext schaffen, die Veranstaltung als Plattform, und auf der Plattform passieren dann sozusagen diese Vernetzungseffekte.
Ganz genau, ja. Also das ist so natürlich nicht eine Sache, die genau planbar ist nach dem Motto, man kann irgendein KPI daraus ableiten, sondern es ist wirklich entspricht dem Gedankengang, was ich dann auch als Feedback vom Management zum Teil bekommen habe, zu sagen, ja, das ist unser Wunsch nach Querdenken. Ne? Das ist etwas, was man damit machen kann. Also ich glaube, mit so einer Veranstaltungsthematik kann man sehr viele Unternehmen erreichen. Und man muss es nicht sehr aufwendig machen. Es ist wirklich das Thema, der Hinweis zu sagen, macht's hemdsärmlich, bereitet euch halt nur so viel wie nötig dafür vor.
Es ist ja oft so, dass, sagen wir mal, dann so Interaktionen im Virtuellen, sei es jetzt in dem Wiki oder in der Community, sehr viel besser funktionieren, wenn sich die Leute mal physisch tatsächlich getroffen haben und kennengelernt haben, Vertrauen aufgebaut haben. Also wenn man versucht, so was rein virtuell anzugehen.
Genau, also rein virtuell funktioniert es nicht. Ich denke, das Sehen und Sehen, gesehen werden, dabei sein, mit einem gesprochen zu haben, das ist einfach Gold wert. Also.
Stichwort Lessons Learned. Da habt ihr ja sozusagen versucht, mal an Projekte ranzugehen. So in der Entwicklung wird ja sehr viel in Projekten gearbeitet und dort versucht man, zum Projektende oder zu bestimmten Meilensteinen mal rückzublicken und zu sagen, was haben wir eigentlich gelernt? Wie ist es zu dem Thema gekommen?
Ja, das war auch sehr interessant. Das Projektmanagement ist bei uns im Unternehmen relativ spät in seiner strukturierten Form eingeführt worden, auch so Anfang der 2000er Jahre. Da wurde sehr viel mit Prozessen gehandhabt und eben auch in den jeweiligen Prozess- oder Projektlevels, die bei uns eingeteilt worden sind, wurden Lessons Learned verpflichtend zum Teil mit reingebaut. Wir haben dann festgestellt, einerseits Lessons Learned hat natürlich was mit Erfahrungswissen zu tun. Also auch da kommt Wissen vor. Und haben aber auch festgestellt, der Wissenstransfer erfolgt da nicht. Also die Lessons Learned in irgendwelchen Prozessabschnitten sind eher solche Punkte, die man abhakt und sagt, ja, haben wir durchgeführt. Aber ob man sie wirklich besprochen hat oder nicht besprochen hat, erfährt man nicht wirklich daraus. Mhm. Und wenn man so sieht, wie Projekte im Unternehmen laufen, gleichartige, immer wieder mit den gleichen Fehlern, hat man möglicherweise das noch nicht so richtig umgesetzt. Das war unsere Erkenntnis, das war der eine Punkt. Und ein Ansatz, der dann eben dann vom Kurt damals auch mit reinkam, das war etwas, was ich sehr hilfreich und spannend fand, zu sagen, man kann Lessons Learned nicht nur einfach aufschreiben, das ist nicht so gewinnbringend, sondern man muss es miteinander besprochen haben, nämlich das Team als solches, also das Thema organisationales Lernen eben in den Vordergrund reinzubekommen. Und deswegen haben wir einfach Lessons Learned Workshops, moderierte Workshops angeboten, um eben halt anhand des projekthistorischen Ablaufes, also der Meilensteine, die das Projekt hat, einfach zu überlegen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was ziehen wir für Konsequenzen heraus. Das war so der erste Ansatz, und da wir wiederum als neutraler Ansprechpartner auftreten konnten, war das etwas, was auch sehr gerne genutzt worden ist, um einfach mal offen über die positiven und natürlich auch über die nicht so gut gelaufenen Dinge im Projekt reden zu können. Das hat also sehr dazu geholfen. Es wurde dann auch erfasst, aber das Ergebnis war das Ergebnis des Projektteams und nicht das einer irgendwo ja öffentlich zugänglichen Projektdatenbank letztendlich gewesen.
Das Wichtige ist, dass die Leute gesprochen haben über die Themen und nicht, dass ein Dokument erzeugt
genau,
wird.
Ganz genau. Das war auch so unser Ansatz. Ne? Also wir kümmern uns weniger um die Dokumentation. Wir helfen dabei, wenn es sein muss. Aber wichtiger ist uns die Durchführung des Gespräches. Interessant ist halt, dass eben das als eben ein sehr wesentlicher Anteil gesehen worden ist, weil was wir als Lessons Learned immer wieder in den letzten Jahren herausgehört haben, ist, dass die wesentlichen ja Missstände in Projekten dadurch passieren, dass eben keine Kommunikation stattfindet oder die Kommunikation, die Information nicht an den richtigen Stellen vorhanden ist. Das ist so der eine Punkt. Und das Zurückspiegeln dieser Informationen macht es momentan auch deutlich, dass eben wirklich am Anfang von Projekten der Zugriff und der Zugang auf Lessons Learned halt sehr wichtig ist, aber eben dafür auch die Zeit sich normalerweise gar nicht genommen wird. Mhm. Und heute sind wir jetzt mittlerweile angekommen an dem Punkt zu sagen, ja, das eine ist das gemeinsame Erarbeiten der Lessons Learned und jetzt braucht es nochmal den Weg, diese Erfahrung, die man gemacht hat, an den Anfang ähnlicher Projekte zu setzen. Das heißt, es ist wichtig, eine Struktur aufzubauen oder eine Vorgehensweise bei Start, bei Projekten auf etwas Vorhandenes zuzugreifen. Das sind eben halt letztendlich die Kollegen, die schon mal so ein Projekt gemacht haben. Und durch unsere Projektorganisation, die wir haben, sehen wir da sehr viele Möglichkeiten, dass es eben in den Projektmanagement Offices bei uns entsprechend auch mit verankert werden kann. Und da sind wir zurzeit aktuell dran, diesem Thema dort nochmal in die Verantwortung zu geben und sagen, ihr müsst euch um den Transfer der Lessons Learned auch noch mitkümmern.
Das heißt praktisch so ähnlich, wie man zu einem neuen DVD-Player keine Bedienungsanleitung liest, wird man wahrscheinlich lernen, dass Leute auch keine Lessons Learned-Berichte lesen genau. Und man deswegen zum Projektanfang wirklich auch genau. Die Menschen miteinander sprechen lassen ja. Muss über Erfahrungen.
Ganz genau, das ist ganz wichtig und dass es aber eben jemand gibt, ob das nachher der Projektleiter ist oder ob das der Koordinator aus dem Projektmanagement-Office ist, der sagt, pass mal auf, wir haben dieses neue Projekt, wir haben die Ressourcenbedarf und übrigens, es hat folgendes Thema und ich selber als PMO oder als Projektleiter weiß, in einem anderen Projekt haben wir ähnliche Themen gehabt und lass uns mal auf diese Lessons zugreifen. Die sollten und müssten Bestandteil des Kickoffs auch sein, um von vornherein allen dieses Ding nochmal kommuniziert zu haben.
Jetzt haben wir so der Reihenfolge nach die einzelnen Instrumente, die so von Jahr zu Jahr dazugekommen sind, mal beleuchtet. Du hast in einem Buchartikel kürzlich mal mit dem Titel Reifegrad Wissensmanagement so deine Sicht beschrieben, wie man so praktisch von der Reife des Themas auch von Stufe zu Stufe bekommt, also von den Sichtweisen, aber auch von den Instrumenten, die eingesetzt werden. Was ist da so deine Idee hinter dem Reifegrad-Begriff?
Ja, also es ist halt so, je nachdem, in was für einem Art von Unternehmen man tätig ist und wie groß dieses Unternehmen letztendlich ist, braucht es eine eine Zeitmenge, um überhaupt zu einer bestimmten Verhaltensweise reinzukommen. Wenn ich beispielsweise an den ersten Reifegrad denke, den wir erreicht hatten, das war eben die selbstverständliche Art und Weise der Bereitstellung von Informationen im Intranet. Das ist ein Reifegrad, der erstmal erreicht werden muss. Wenn man nur ein Intranet hat und es ist nicht selbstverständlich, damit umzugehen, hat man da möglicherweise gar nichts in dem Umfeld erreicht.
Also auch, dass jeder Mitarbeiter tatsächlich, nicht genau. Nur bestimmte Redakteure oder Unternehmenskommunikation, genau. Sondern jeder Mitarbeiter beitragen
ganz kann. Ganz genau, also dass jeder ein Teil dessen noch ist. Das fand ich also eben ein erster Schritt, der auch dazu geführt hat, also diesen Umgang auch zum Beispiel mit diesem schwarzen Brett, was wir am Anfang auch besprochen hatten, dass es in Ordnung ist, dass man da drin seine Meinung kundtun darf. Wir haben ja sogar 2009 einen interessanten Fall ja erlebt mit diesem schwarzen Brett, wo eben dort Befindlichkeit über den Zustand aufgrund der Finanzkrise und der damit verbundenen Thematiken und die uns persönlich betroffen haben, aufgrund unserer Investitionen damals in die Aktien hinein, dazu geführt haben, dass sich dort eine Initiative gegründet hat von Mitarbeitern, die sich um das Unternehmen besonders gekümmert haben dann in der Zeit. Also Sachen, wo man merkt, das ist selbstverständlich, damit umzugehen, das ist okay. Man kann im Grunde Inhalte für andere bereitstellen. Also ein Haken so dran. Von daher glaube ich zum Beispiel, diese Reife hilft heute auch, dass unser Unternehmen Web 2.0 fähig ist. Also das mit diesen Aktivitätenströmen und sowas schon kennt, weil es schon über 10 Jahre machen.
Weil es eigentlich egal ist, ob das schwarzes Brett heißt und ob dann welche Art von System dahinter steckt.
Ganz genau.
Es geht eher darum, dass es kulturell akzeptiert ist, ein Mitarbeiter postet eine Information oder eine Fragestellung
im Intranet. Ja, auch zum Beispiel, dass das Posten mit dem Namen verbunden ist, ne, dass man also nicht anonym unterwegs ist. Auch das ist so eine Erkenntnis, die einfach erstmal da sein muss und auch eine Sicherheit, dass da einem nichts Negatives daraus erfährt, wenn man das eben entsprechend durchführt. Das war so ein Reifegrad-Thema, das ganz wesentlich ist. Das nächste Reifegrad-Thema ist eben genau der Punkt gewesen, Management erkennt seine Verantwortung für die Umsetzung von Wissensmanagementmaßnahmen. Wer kann es denn steuern? Ne? Es ist eben nicht diese Toolfrage. Wenn das also in diese Selbstverständlichkeit reinkommt, nach dem Motto, es ist erwünscht von mir, Wissen zu teilen, es ist erwünscht von mir als Vorgesetzten, das zu ermöglichen, dann ist man wiederum eine Stufe weiter, aus der sich einfach andere Maßnahmen auch ergeben, wo man also Freiheiten, Selbstverantwortung auch zulassen kann.
Also es ist eine Erkenntnis oder eine Einstellung des Managements, dass das Thema Wissen und Lernen wichtig ist, was jetzt weniger an so Einzelmethoden hängt, sondern an so einer Brille, an einer Wissensbrille, auf die jemand auf die Organisation schaut.
Ja. Also es ist so ein Stück der Selbsterkenntnis, dass eben gerade die Freiheit der Zeitanteil, den man auch dafür nutzt, um Wissen bereitzustellen, Wissen zu generieren, Wissen eben auch wiederum herauszuholen von anderen, dass es eben nichts Schlimmes ist. Also nicht dazu führt, wenn jemand sich mit jemandem austauscht, zu sagen, ja, da hast du aber viel Zeit gehabt. Also wenn man das hinbekommen hat. Das
ist keine Zeitverschwendung.
Genau, sondern es ist ein Gewinn, ein Zeitgewinn letztendlich, weil möglicherweise eine Recherche weniger wird, weil die Arbeitseffizienz erhöht wird, weil man schneller zu einem Ergebnis kommen kann. Und das Ganze funktioniert auch nur, wenn man nicht nur Saugender des Wissens ist, sondern selber derjenige ist, der das Wissen an andere weitergibt, wenn man auf der Ebene auch wahrgenommen werden kann. Und das ist ein Verhaltensthema und nichts anderes. Und das muss halt eben unterstützt werden können. Also da sehe ich wirklich die Kultur, Managementkultur als einen ganz wesentlichen Aspekt, die zu erreichen ist, um da auf ein anderes Level zu kommen und dann nicht nur auf irgendwelche Tools zu sagen, da muss es ja irgendwie drinstehen.
Das heißt, da würdest du auch sagen, das ist was, woran man als Wissensmanagement-Verantwortlicher, wo auch immer aufgehangen, neben dem ganzen Thema Implementierung von Tools und Werkzeugen und Methoden dran arbeiten muss, nämlich an dem Verhalten von Führungskräften, an dem Verhalten einzelner Mitarbeiter und daran letztendlich auch an einer Kultur, die dadurch dann entsteht, durch Verhaltensänderung.
Ja, also ich glaube sogar, es ist mindestens der gleichwertige Anteil mittlerweile. Ja. Also, weil, damit sind wir auch schon bei dem nächsten Reifegrad, der eigentlich dazu ankommt, Mitarbeiter, Menschen sind heute ganz selbstverantwortlich oder selbstverantwortlicher als früher unterwegs, sich Informationen zu beschaffen. Sie haben die verschiedensten Quellen, sie sind zeitlich eingeschränkter in ihrer Informationskultur. Das sind so Elemente, wo sie ohne dass sie genau vorgegeben bekommen, so muss es erstens, zweitens, drittens machen, zu ihren Ergebnissen kommen können.
Also sind autonomer oder selbstorganisierter?
Wesentlich, genau. Also das ist, glaube ich, autonom ist so der Begriff, der da ist. Und wenn sie es nicht sind, dann wäre es aber genau das, wo man sie hinbekommen muss. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die eine Führungskraft ersehen muss, diesen Rahmen zu gestalten, nicht die Vorgabe zu machen, sondern diese Rahmengestaltung hinzubekommen. Und ich glaube nicht, dass es Verständnis schon überall vorhanden ist, auch bei uns im Unternehmen nicht.
Das ist auch ein großer Wandel, weil so in den letzten, wenn man vielleicht so sogar sagen will, im letzten Jahrhundert mal eigentlich so eher von so militärischen Steuerungsmodellen und Command und Control und so weiter gekommen ist.
Genau.
Das ist eigentlich die große Umstellung, kann man sagen. Vielleicht gar nicht so sehr die Themen, die so in der Presse sind, wie Digitalisierung.
Ja.
Das ist sicher auch ein Einfluss, aber sagen wir mal, die Art und Weise, wie man Organisationen steuert und wie viel Freiraum man Leuten gibt, ist wahrscheinlich der spannendere Hebel.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das Potenzial, was da vorhanden ist, kann auch viel besser gehoben werden und genutzt werden, als wenn man es wirklich nur in ganz genau vorgegebenen Strukturen auch durchführt. Also ein Stück Freiheit sollte da drin sein. Also wir haben ein Beispiel bei uns im Unternehmen, wo ich gemerkt habe, dass das wirklich gewirkt hat. Also ein Kollege, der heute auch Geschäftsführer ist, der sich sehr intensiv mit den Wissensmanagement-Themen beschäftigt hatte, der hat im Rahmen der Prozesseffizienzsteigerungsmaßnahmen, Initiativen, die wir bei uns im Unternehmen haben, gesagt, okay, jetzt haben wir es geschafft, im Angestelltenumfeld so und so viele Stunden an Zeit herauszuarbeiten. Was machen wir mit dieser Zeit? Diese Zeit sollt ihr nutzen, die es rausgearbeitet habt, euch weiterzubilden. Mhm. Also wirklich.
Ja, das ist sehr weit, ja.
Ja, das ist so ein Gedanke, wo ich sage, ja wunderbar, da ist es bei einem Vorzeigebeispiel angekommen. Damit kann man wiederum glänzen und sagen, so könntet ihr es ja auch machen.
Ja. Anstatt einen Produktivitätsgewinn dafür zu verwenden, noch mehr Arbeit genau. jemand aufzuhalten.
Ja, ganz genau. Auch so machen. Ja, wäre die andere Möglichkeit. Ja. Aber genau nach dem Motto, okay, wir haben aufgeräumt, unsere Prozesse sauber gemacht, wir sind jetzt schneller. Jetzt haben wir mehr Zeit. Was machen wir mit dieser Zeit?
Ja. Jetzt haben wir so einen Durchflug über 12 Jahre hinter uns. Du hast in dem Buchartikel auch recht spannend so dein Resümee oder Fazit, wenn man so nennen will, gezogen und hast gesagt, du hast so 6 Thesen für die Zukunft, wie sich das Thema Wissen in Organisationen oder Wissensmanagement weiterentwickeln wird. Die können wir jetzt vielleicht nochmal beleuchten, so zum Abrunden.
Ja, also vielleicht so ein Einstieg dazu. Als ich das Thema angefangen hatte, war für mich klar, das Wissensmanagement ist dann etabliert in einem Unternehmen, wenn man es nicht mehr braucht. Das war so der Grundgedanke, mit dem ich da rangegangen bin, weil mir von vornherein klar war und auch damals von dem damaligen Leiter der Geschäftsführung, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung gesagt worden ist, Mensch, du bist doch der Overhead vom Overhead. Ja, das war für mich so eins der schönsten, ja, motivierenden Faktoren gewesen. Der Overhead des Overheads, der sich darum kümmert, der versucht, Sachen zu koordinieren. Aber letztendlich, wenn es in die Kultur eingeflossen ist des Unternehmens, dann braucht man keinen Wissensmanager mehr. Dann ist es also
das heißt, man braucht Wissensmanagement als Einstellung oder als Herangehensweise schon noch, aber man braucht es nicht mehr in expliziten Rollen oder Abteilungen.
Genau. Also man braucht vielleicht auch jemanden, der sich koordinierend um die Sachen kümmert, der auch die Befugnisse dazu hat, aber man braucht es nicht als eine Organisationseinheit, die abgeschottet, abgegrenzt zu irgendwas anderem da ist, sondern es ist eine höchst integrative Thematik. Und ich denke gerade, weil, und das ist jetzt eine der Thesen, die ich da in dem Buchbeitrag auch dargestellt habe, wir wissen alle irgendwo im Hintergrund, das Wissen wird wichtig sein. Was macht uns noch aus? Also gerade wenn ich die deutsche Wirtschaft mir anschaue, was wird uns in der Zukunft noch irgendwo nach vorne bringen? Was wird uns als deutsche Wirtschaftsgröße darstellen? Es wird nicht der Produktionsstandort Deutschland sein. Das wissen wir alle mittlerweile. Sondern ich denke, ein wesentlicher Anteil wird unser Wissen sein, unsere Kenntnisse, unsere Zusammenfügung von Zusammenhängen und daraus Ableitung von Elementen, die für langfristige, zukünftige Thematiken notwendig sind. Also wir sind, denke ich mal, mit dem Potenzial behaftet, hier in unserem Wirtschaftsstandort eben darüber nachdenken zu können und denken zu können. Also es ist, denke ich mal, eine der wichtigsten Elemente und von dem auch einfach ganz wichtig, dass wir das Wissen, die Mitarbeiter mit reinbringen, wirklich in ihrer vollen Größe auch ausnutzen können. Also wirklich ausnutzen im positiven Sinne, mit allen Randbedingungen damit zusammenhängen. Das ist etwas, wo wir hinarbeiten müssen. Ein Unternehmen ist nicht mehr ein Unternehmen mit einem bestimmten Wert, weil es einen bestimmten Produktionsfaktor hat, sondern weil es einen humanen Kapitalfaktor hat. Und das sind wir Mitarbeiter. Mhm. Also darauf müssen sich die Unternehmen meiner Ansicht nach wirklich in der Zukunft auch einstellen. Je eher sie es schaffen, umso erfolgreicher werden sie sein.
Also heißt du, diese erste These könnte man umschreiben mit Wissen als erfolgskritischer Faktor, sowohl in Wirtschaft, aber auch in Gesellschaft. Man verwendet auch den Begriff der Wissensgesellschaft oder lernende Organisationen auf Wirtschaftsebene.
Genau.
Die eigentlich versuchen, das darzustellen.
Ja, also ich denke, das ist A und O. Produzieren können wirklich andere Länder genauso. Der Produktions, sagen wir mal, Tourismus, den es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, immer da, wo es am günstigsten ist, das wird immer wieder sein. Das ist nicht nachhaltig genug. Also das, was wir halt eben können, ist drüber nachzudenken, was wir Neues, Sinnvolles, Gehaltvolles für die Welt auch tun. Wenn man sich zum Beispiel die aktuellen Entwicklungen anschaut in den USA, werden wieder dicke Autos verkauft. Das kann dazu führen, dass man kurzfristig nur über die größte Motoren nachdenkt. Ich denke, wir müssen nachdenken, was ist in der Zukunft in der Welt los? Was ist in 20 Jahren mit unseren Ressourcen? Und wer kann da intelligente Lösungen dafür entwickeln? Das können wir und das braucht eben Wissen von potenziell dafür geeigneten Menschen.
Ja. Zweite These hast du überschrieben mit Einwirkungsfaktoren für den Wissenstransfer. Da steckt drinnen, dass sich da einiges ändern wird in Zukunft, worauf wir uns einstellen
müssen. Ja, also ich glaube, an der Stelle sind wir in eine Ecke reingekommen mittlerweile, wo wir unheimlich viele Generationen berücksichtigen müssen. Wir haben es ja vorhin schon mal gehabt mit dem Thema Experte Briefing. Eine Generation läuft aus, da gibt es vielleicht möglicherweise eine Zeit lang gar nichts und dann gibt es eben eine junge Generation. Das ist noch viel zu einfach. Wir haben im Grunde Arbeitsverhaltensweisen in Unternehmen, die mehrere Generationsebenen abdecken müssen. Wir haben in Zukunft den 67-Jährigen, der vielleicht ganz weit weg ist von den IT-technischen Grundsätzen. Und wir haben den neu dazu Einsteigenden im Unternehmen, der sich in seiner elektronischen Welt heimisch fühlt, der sein Informationsangebot selbst verantwortlicher tun kann. Möglicherweise haben wir aber nicht den gleichen Kommunikationskanal zueinander. Also wir müssen da sehr darauf Acht geben, wie Menschen miteinander kommunizieren können und wie schnell sie damit umgehen können. Das heißt, also ein Element, was auch notwendig sein wird, ist eben nicht nur die Fähigkeit, die fachliche Kompetenz, sondern möglicherweise Medienkompetenz und ähnliche Sachen auch bei der älteren Generation entsprechend auch stärker zu berücksichtigen, entweder durch Training, durch Unterstützung, durch Mentoring, bis dahingehend auch, dass man auch sehr traditionellen Kommunikationswege sich bedient und die nicht vergisst.
Und das Technische ist das eine, auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit, über Disziplinen und Alters- oder Generationsgrenzen hinweg kommunizieren und zusammenarbeiten zu können.
Ja, genau. Also ich denke, dieses Geben können und Nehmen können aus beiden Richtungen. Der erfahrene, ältere, über 60-jährige Mitarbeiter, der kann sicherlich aus Verhaltensweisen Schlüsse ziehen und daraus zu Entscheidungswegen kommen, zu Mustern, Entscheidungsmustern kommen. Der Jüngere kann ihn dabei unterstützen, möglicherweise auf die Information schneller zuzugreifen. Also ich denke mal, diesen Zusammenspiel sollte man auf jeden Fall berücksichtigen und nur weil etwas jetzt gerade Hype ist, alles darauf stürzen und sagen, das ist das, was wir machen müssen. Möglicherweise kommt eine Generation mit Newsfeeds und irgendwelchen Activity-Streams wunderbar zurecht, die andere gar nicht. Die braucht ihre klassische Art und Weise.
Vielleicht gibt es in 10 Jahren auch gar nicht mehr, sondern was Neues.
Genau, kann ja auch passieren. Ne?
Ja. Die dritte These beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf Qualifizierung und Kompetenzen von Mitarbeitern.
Ja, also das hatte ich vorhin mit einem Satz schon so ein bisschen erwähnt gehabt. Also ich denke, diese Mitteilungskompetenz auf verschiedenen Ebenen ist eine ganz wesentliche Kommunikationskompetenz. Wir leben in einer viel, viel stärker vernetzten Welt als vorher. Unser Horizont ist sehr viel weiter als nur vom Arbeitsplatz hier auf den Arbeitsplatz gegenüber. Wir leben in einer zeitversetzten Welt. Und ich denke, über diese Komplexität, ja, mit dieser Komplexität leben zu können, erfordert eben einfach ein Stück der eigenen Herangehensweise, der Verhaltensänderung, der Medienkompetenz, die ich vorhin auch genannt habe, sicherlich auch, aber letztendlich auch der Sozialkompetenz, die man untereinander haben muss. Ich muss jemandem vertrauen, den ich möglicherweise nie gesehen habe in der Welt. Ja. Ich muss Informationen bereitstellen oder auf Informationen zugreifen, die kein anderer, also den ich nicht kenne an der Stelle. Und ich muss darauf aufbauen können, dass es da für mich passt. Das ist so, ja, eine ganz andere Bandbreite an Arbeitstechniken, die ich anwenden muss. Und ich glaube, da sollten wir unsere Mitarbeiter in der Zukunft auch hinbringen, damit umgehen zu können.
Und du hast innerhalb der These, glaube ich, auch das Konzept des lebenslangen Lernens erwähnt. Das finde ich auch ein spannender Begriff, weil meist, wenn der in den Medien auftaucht, dann geht es so drum, Seniorenkurse an der Volkshochschule oder an der Universität. Ich glaube, da geht es aber in dem, was du da beschrieben hast, um ein ganz anderes Thema.
Ja, nein, man ist es, ich denke mal, dieses lebenslange Lernen hat mit einer Fähigkeit zu tun, die eigentlich jedem Menschen zuzuschreiben ist. Das ist das Thema Neugier. Also ich muss einen Menschen neugierig halten für all das, was sich neu verändert. Ne? Wenn ich 10 Jahre zurückdenke, da habe ich noch lange nicht an Facebook gedacht. Ne? Ich hätte nicht gedacht, ich muss mich jetzt weiterbilden, damit ich die Sicherheitseinstellung von Facebook beherrsche, dass es einigermaßen noch irgendwo in einer Privatsphäre auch ist. Ne? Denke ich 2 Jahre zurück, muss ich es schon vollkommen beherrscht haben. Also das heißt, der Zyklus, der geht unheimlich schnell und ich weiß noch nicht, was morgen kommt. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, als Mensch, als Mitarbeiter eines Unternehmens, dass das, was ich heute kann, dass das für morgen schon ausreicht. Also diese Bereitschaft, neugierig zu sein für etwas, was dann noch kommen könnte, offen zu sein, das ist etwas, was viel wichtiger ist als die Bewahrungsthematik von dem, was ich einmal gelernt habe.
Ja, gerade weil Innovation eigentlich immer wichtiger wird.
Ja,
genau. Und nicht Reproduzieren von Bestehendem. Genau. Das Schöne oder was einem Hoffnung macht vielleicht ist, jeder, der Kinder hat, weiß, dass das eigentlich genau das ist, wie Menschen eigentlich sind. Ich könnte mir vorstellen, man muss eigentlich nur aufhören, es den Leuten abzugewöhnen oder abzutrainieren.
Ja, genau. Also ich denke, wenn man ein Kind anschaut, gerade, ich meine, du hast jetzt ja auch jetzt gerade so einen ganz aktuellen Zeitalter von deiner Tochter, dass du eben siehst, dass eben diese Neugier dazu führt, dass die Welt offen ist. Ne? Es hört nie auf, fertig zu sein. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt der Schule, dann sind es noch die Abschnitte. Man muss das Abitur geschafft haben, man muss die Prüfung geschafft haben. Das ist so ein Abhaken und damit ist es irgendwo zum Ende gekommen. Das ist eigentlich falsch und das muss eigentlich der Öffner sein. Ne? Wo geht's denn weiter? Was ist das Nächste, was ich machen kann? Und bis dahingehend, ich selber jetzt bin ja im Alter, wo das Lernen mir schon schwerer fällt, aber trotzdem denke ich, ist es ganz wichtig, das dann auch wieder zu fördern, zu sagen, ja, dann ist es halt langsamer vielleicht, aber mach es trotzdem, kümmere dich darum, schau.
Hört nicht auf.
Es hört nicht auf, ne? Ja. Also es gibt ja zum Beispiel die These, dass ältere Menschen, die Sprachen im Alter lernen, geistig eher länger am Ball der Zeit bleiben, als diejenigen, die einfach aufhören, etwas Neues dann wieder lernen zu wollen. Also zum Beispiel Sprache scheint ein Teil der Gehirnhälften zumindest halt so zu beschäftigen, dass man da rege bleibt.
Es gibt, glaube ich, in der Hirnforschung so den Slogan Use it or lose it.
Ja.
Das heißt, wenn man es verwendet, dann behält es seine Elastizität, seine Lernfähigkeit. Wenn man aufhört damit, dann geht es letztendlich ein.
Ja.
Vierte These beschäftigt sich dann eher mit der Außenwelt der Organisationen, überschrieben mit das zu vernetzende Wissen außerhalb der Organisation.
Ja, also was wir zum Beispiel, oder was mich dazu bewogen hat, fangen wir mal so rum an, das zu schreiben, war der Hintergrund, das Thema Wissensmanagement, so wie ich es in der Schaeffler-Gruppe eben etabliert habe, würde nicht funktioniert haben, wenn ich nicht auf die Außenwelt geschaut habe. Was machen andere? Was ist der Benchmark? Was sind die guten Ideen, die ein anderer gehabt hat? Warum muss ich das Rad selber neu erfinden? Gibt es Themen, die unkritisch sind, die den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens nicht gefährden, wenn ich andere Elemente einfach mit dazu nehme? Das ist etwas, was also eben, denke ich mal, außerhalb der Unternehmen einfach auch stattfinden kann. Also nicht das Herumgraben im eigenen Umfeld, sondern wirklich das Wissen anderer mit zu nutzen und das in einer offenen Art und Weise, in der Öffnung, wie es auch wirklich auch geht. Das wird immer wichtiger werden. Ich denke, Vernetzung über die Unternehmen, auch gerade wiederum eines Wirtschaftsstandortes, den wir ja auch darstellen, könnte uns auch hier wirklich weiterhelfen zu sagen, okay, wie stehen wir in der Zukunft auch noch da, weil wir halt miteinander gut vernetzt sind in den Unternehmen.
Ja, also sowohl was so Wissenschafts-Wirtschaftskooperationen, Wirtschaftsnetzwerke, Lernnetzwerke, bis hin zu dem Beispiel, das du vorhin genannt hast, auch die Wettbewerbsbeobachtung ist ja eigentlich so ein Aspekt, systematisch Wissen von außen nach innen zu führen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, was machen andere, was tun andere, wer ist noch in dem Umfeld zugange, wer hat mit was, in welcher Form Erfolg. Also der Blick nach außen, das ist auch eine Fähigkeit, auch eins der Qualifikationen, die wir in der Zukunft erreichen müssten.
Dann kommt eine ganz spannende These 5. Damit das alles passiert, muss sich die Management- und Organisationskompetenz ändern oder anpassen. Und damit wird ja wahrscheinlich auch verbunden sein, dass sich Führungskräfte in ihrem Denken, in ihrem Handeln ändern müssen.
Ja, also ich meine, ich komme jetzt ja aus meinem Berufsweg aus sehr klassischen Unternehmen heraus. Also eins, was ich ganz am Anfang von meinem Werdegang, wie ich dazugekommen bin, vergessen habe zu erwähnen. Ich bin ein Stück durch eine Hierarchie geprägt, die den Namen Bundeswehr trägt. Da war ich 12 Jahre mit dabei. Das ist etwas, wo klare, feste Strukturen sind, die auch Sinn machen in Abläufen, die einfach keine Fragen ermöglichen dürfen, weil keine Zeit dafür da ist. Das braucht man in solchen Bereichen. Das ist so der klassisch hierarchische Anteil, den man wirklich auch im militärischen Umfeld sicherlich als seinen sinnvollen Bereich hat. Im Unternehmen sind wir jetzt ein bisschen anders unterwegs in der Zukunft, glaube ich jedenfalls, weil wenn wir dort klassisch hierarchisch nur unterwegs sind, verbauen wir uns die Chancen, um eben auf ja die Potenziale der Mitarbeiter einerseits zuzugreifen oder auch die Reaktionsgeschwindigkeiten zu haben, die die Masse der Mitarbeiter selber untereinander durch ihre Selbstorganisation hinbekommen kann. Also wichtig halte ich für, also das Management nicht der Vorgesetzte ist der Allwissende, der alles besser kann als die anderen, sondern er ist der Coach seiner Mitarbeiter. Das ist so ein Weg, wo er sich unbedingt hinentwickeln sollte. Er weiß möglicherweise auch wirklich weniger. Warum nicht? Mhm. Aber er hat die Leute, die bei ihm exzellente Mitarbeiter sind, die alles wissen für ihr jeweiliges Teilthema und koordiniert es halt für die und nimmt denen die Arbeit ab für all das Verwaltungstechnische beispielsweise oder kümmert sich darum, dass es ihnen abgenommen wird. Das ist so der eine Part. Und eben ja die Erkenntnis für ihn zu sagen, ich bin der Coach für die Selbstorganisation meiner Mitarbeiter, dass es in diese Richtung hineingeht und nicht ich bin der Bestimmer.
Also weg von Fremdorganisation, Mikromanagement, wie man so oft sagt, ja, hin zur Förderung von Selbstorganisation.
Ganz genau, ganz genau. Also diese Selbstorganisation ist halt eben, denke ich, eine Sache, die wir heute besser können als gestern und morgen wahrscheinlich noch besser können als heute. Aber wir müssen es auch dürfen. Und wenn wir es nicht dürfen, sind wir in einer klassischen Organisation, die gut im Produktionsbereich möglicherweise Sinn hat, aber nicht in einem Entwicklungsbereich.
Nicht da, wo es dynamisch ist, wo sich genau viel ändert, ja, wo man flexibel sein muss.
Ganz genau.
Gut, und mit der sechsten These kommst du eigentlich zu deinem Ausgangspunkt wieder zurück. Du hast vorhin erzählt, COI, du kommst aus der IT, ja, Intranet, IT-Systeme. Deiner Meinung nach, mit der Änderung, in die wir uns reinbewegen, wird sich auch die Rolle, die Denkweise von IT-Abteilungen ändern.
Ja. Müssen. Ja, müssen. Also ohne, ja, das muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ohne jemanden anzugreifen an der Stelle. Ich bin halt auch selber IT-Mensch gewesen, auch wenn mein Ausbildungsjahrgang als Ingenieur ein bisschen anders war. Aber ich war lang genug selber in der IT. Ich weiß, wie toll es ist, Sachen funktionsfähig zu machen. Das ist so der eine Punkt. Wir haben aber Consumer, also Mitarbeiter, die Consumer der IT-Thematiken sind. Und wir haben eben IT auch als Unterstützung für den ganz normalen Kommunikations- und Bearbeitungsanteil, der außerhalb der reinen Prozessbewältigung auch ist. Und ich befürchte, wenn IT klassisch bleibt, wird es sich darum kümmern, halt die Arbeitsprozesse zu unterstützen, der Maschinen und der Daten. Mhm. Das ist der eine Punkt. Aber nicht eben genau das, was wir von den anderen Thesen her jetzt auch so ein Stück nochmal dargestellt haben, der ja, intelligenten Weiterentwicklung, der nach vorne schauenden Thematiken, der schnellen Informationszugriffe und Bereitstellungsmöglichkeiten, der Anwendungsnutzungsthematiken.
Das heißt, mit klassisch meinst du, dass sich IT nur darum kümmert, Systeme zu definieren, bereitzustellen, zu betreiben? Und mit modern oder progressiv würdest du bezeichnen, dass IT auch eine strategische Brille hat und letztendlich auch in so eine Art Organisationsentwicklerrolle schlüpft und der Organisation hilft, Lernprozesse, Lernumgebungen, Kommunikationsprozesse besser zu bewältigen und nicht nur eine technische Plattform
hinstellen. Genau. Also es ist schade, weil die IT selber ja auch dafür das Potenzial hat, wenn es nur in diese Richtung reingehen würde als der Infrastrukturbereitsteller. Das wäre also deutlich zu wenig. IT kann mehr und sollte also auch sehr stark in den Thematiken ja berücksichtigt werden, ob das nun bei neuen Themen sind, zum Beispiel Gestaltung der Arbeitsmöglichkeiten der Zukunft, die also vieles umfassen, von Führungsverhalten bis hin zu den Werkzeugen, die man bereitstellt, sollte IT mitbeteiligt sein, damit sie nachher nicht nur der Hardwarebeschaffer für irgendetwas sind, sondern die Möglichkeit mit ausloten und auch für sich selber das Verständnis der Anwender entwickeln. Weil der, und da ich nun mehrere Welten kennengelernt habe, der Anwendungs, ja, Mitarbeiter, der also auf einer IT-Lösung was braucht, der denkt und redet anders als der Entwicklungs-, Softwareentwicklungsingenieur, der sagt, okay, ich kann das funktional auf jeden Fall bereitstellen. Das reicht nicht aus. Es muss zusammenkommen. Und beides zusammen in einer sinnvollen Form mit dem gemeinsamen Verständnis kann zu einer hohen Produktivität auch führen, die eben wirklich weit außerhalb der ganz normalen klassischen Denkweise auch ist.
Heißt aber auch, dass ich dort Leute brauche, die in Geschäftsstrategien, in Geschäftsprozessen, in Geschäftsmodellen auf der einen Seite denken, auf der anderen Seite Sachen wie Usability, Mensch-Maschine-Schnittstellen, ja, im Blick haben und sich nicht nur um eine Vorhandensein einer technischen Funktion, ja, kümmern.
Genau, also dieses Mensch-Maschine-Thematik, das halte ich für ganz wesentlich, wenn du selber mal schaust, wenn du auf dein Smartphone heute bedienst, du hast eine ganze Reihe an Apps, du schiebst mit deinem Finger etwas dahin. Solche Systeme haben unheimlich viel Erfolg an der Stelle. Du könntest natürlich das Ganze auch auf der Kommandozeile machen.
Ja. Ja,
aber
muss man zum Glück nicht mehr an vielen Stellen.
Genau, muss man zum Glück nicht mehr. Auch, ich bin froh, dass ich immer noch Kommandozeile und CD und DIR von der DOS-Ebene noch beherrsche, weil ab und zu hilft es einem etwas, wenn man da auch noch ein bisschen technisch interessiert, tiefer technisch interessiert und fähig ist. Aber ich würde sagen, 90-95% der Mitarbeiter haben einen ganz anderen Arbeitsprozess und wollen nicht in die Tiefen absinken. Also das heißt, da muss man sich zusammenfinden und gemeinsame Lösungen finden. Es geht heute viel und es darf auch nicht zu lange dauern, dass etwas Neues, anderes dann noch kommt und dann halt in irgendeinem Genehmigungsprozess nach mehreren Jahren erst dann zur Erfüllung gerät, wo man dann sich wundert, dass man das hier angefordert hat.
Zum Abschluss, kleiner Blick in die Glaskugel, kleiner Ausblick. So, was wird denn der nächste Reifegrad sein? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, wie sich's entwickelt hat. Ihr seid eine Abteilung, ihr habt in eurem Portfolio, in eurem Dienstleistungsportfolio sehr viel Themen aufgegriffen. Was ist denn so der nächste Horizont, den ihr jetzt gerade im Blick habt?
Also das, was ich vorhin gesagt habe, im Sinne, wenn man Wissensmanagement als Abteilung auflösen kann, hat man einen sehr hohen Reifegrad erreicht. Ich denke, bei uns ist möglich, auch durch ein paar gute Beispiele, die wir schon haben, dass diese Selbstorganisation schon funktioniert, dass eben die Methoden hinlänglich bekannt sind, dass man offen ist für neue, falls sich mal welche ergeben und dass man die halt auch aus einem Netzwerkgedanken, also diesem Network of Competence Gedanken, halt selber weiterführen kann, egal auf was von der technischen Basis das gemacht wird. Wir haben zwei schöne Beispiele dafür im Unternehmen, wo das schon funktioniert. Das eben, also das eine Beispiel finde ich also total faszinierend. Das sind Referenten aus der Fachlaufbahn bei uns, die sich das gemeinsame Ziel gesetzt haben, für andere Leute ihrer Fragen zur Verfügung zu stehen, die sich zum Thema von technischen Elementen im weitesten Sinne auch beschäftigen. Das ist eines der Netzwerke, die ganz intensiv in der Vergangenheit, also in dem letzten Jahr, wo es gegründet worden ist, genutzt wird, wo man merkt, aha, Leute trauen sich zu fragen, das waren sie ja schon immer geübt bei uns, hat wunderbar funktioniert und es ist jetzt ein Team von ja zusammengewürfelten Experten beieinander, die sagen, ja, wir sind dafür selbstverantwortlich bereit, darauf auch Antworten zu geben. Das heißt,
Leute, die eine Rolle in der Fachkarriere haben, sind Mitglieder dieses Netzwerks, jeder in der Organisation kann eine Frage stellen und die fühlen sich dafür verantwortlich, die zu beantworten oder zumindest mal auf die Suche zu gehen, ob sie jemanden kennen, der sie beantworten
kann. Ganz genau. Also das ist so die Intention zu sagen, ja, sie fühlen sich verantwortlich, die Frage beantworten zu können, das auch in einem kurzen Zeitrahmen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, oder eben auch jemanden zu fragen, der es besser weiß als sie selber, kann ja auch mal passieren. Das finde ich also einen sehr, sehr hilfreichen Aspekt. Und es hängt, und da kommt es also wirklich gut zusammen, hängt es wirklich mit der personellen oder persönlichen Entwicklungsmöglichkeit zusammen. Sie sind Referenten, sie sind Experten im Unternehmen, sie werden besonders transparent dadurch auch im Unternehmen. Sie sind in einem bestimmten Karriereweg auch im Unternehmen mit drin und setzen das genau um, was eben die Erwartungshaltung ist, nämlich als Experte auch netzwerken. Und das ist etwas, was also mit dem Rahmen sehr gut funktioniert.
Und ihr als sozusagen zentrale Abteilung müsst da eigentlich gar nichts mehr zutun, außer dass ihr ursprünglich mal diese NOC-Methodik und die unterstützende Plattform bereitgestellt habt.
Also mehr ist es effektiv nicht. Ne? Das Ding hat sich einfach entwickelt. Die größte Herausforderung war, stellt uns dieses Netzwerk zur Verfügung. Also das ist wirklich, also ich kann schon fast sagen, Pille-Palle am Aufwand gewesen, das da reinzutun. Interessanterweise sind auch in diesem Netzwerk wirklich wiederum Kollegen mit drin, die schon in den letzten 10, 13 Jahren in der Zeitraum schon immer mit irgendwelchen Wissensmanagement-Methoden zu tun hatten. Also man merkt, es ist dort angekommen und sie setzen es einfach um und machen den bestmöglichen Nutzen für andere. Ja. Also das ist so die Denkweise, die reinkommt. Ein anderes Netzwerk, so als Abschluss, vielleicht auch als Idee, was damit zusammenhängt, was man leichter Dingens machen kann. Wir haben bei uns im Unternehmen knapp 50.000 Arbeitsplätze. An jedem dieser Arbeitsplätze ist Excel installiert und ungefähr 50.000 Mitarbeiter haben ein Excel-Problem. Mindestens eins.
Nicht nur eins wahrscheinlich. Nicht nur
eins, genau. Und da ist jetzt auch ein Netzwerk entstanden, nämlich das Excel-Netzwerk. Ne? Also hat nichts mit einem Fachthema eigentlich zu tun des Unternehmens aus der Fachkenntnis heraus, sondern mit einem Arbeitswerkzeug. Aber es ist erstaunlich, wie stark dieses Netzwerk dazu geführt hat, dass Leute sich miteinander vernetzen, Lösungen, die sie schon mal erarbeitet haben, auch anderen zur Verfügung stellen. Ob das nun die Makroprogrammierung ist oder ganz kürzlich eine Umstellung in der Version von Excel, meinem Update, der zu Problemen geführt hat. Das wurde in diesem Netzwerk schneller gelöst, als der IT-Support dazu überhaupt das mitbekommen hat, dass da ein Problem auf dem Weg war. Und das soll nicht die Leistung des IT-Supports mindern, aber es zeigt einfach das Potenzial, wenn andere sich gegenseitig helfen können, die auch darüber Ahnung haben. Das
Anzapfen der kollektiven Intelligenz oder des kollektiven Wissens. Ja.
Und diese beiden Beispiele, die ermutigen mich auch dazu zu sagen, ja, also das Thema Wissensmanagement kann genauso auch in einem Netzwerk anstelle einer organisatorischen Einheit gehandhabt werden, wo eben diejenigen, die die Methoden heute schon kennen, die sie anwenden, eben anderen, die auf der Suche sind, genau die Hilfestellung im Unternehmen geben können. Warum nicht? Also von daher ist das so auch der nächste Schritt bei uns, dass wir diese Wissensmanagement-Aktivitäten als Netzwerkorganisation.
Also so eine Art Community oder Network of Competence,
genau. Knowledge Management. Genau,
Network of Competence für Knowledge Management, ja. So wird es sein. Da könnte ja auch helfen, dieses Jahr 2015 ist ja ein besonderes, es wird sich die internationale Management-Norm, die ISO 9001, ändern und wird erstmalig, meines Wissens nach zumindest, innerhalb eines Management-Standards explizit Wissensmanagement gefordert und dort werden ja nochmal ganz neue Rollen damit konfrontiert. Also seien das jetzt Leute aus dem Qualitätsmanagement, aus Prozessmanagement, direkt aus der Führung, Leadership wird explizit adressiert. Und ich denke, je mehr das werden, umso wichtiger ist, nicht eine diskrete für sich arbeitende Abteilung zu haben, sondern eben genau diesen Verbund von verschiedenen Leuten, die irgendwie Einfluss auf Wissen und Lernen nehmen, die eine gemeinsame Vision entwickeln und eine gemeinsame Agenda haben.
Ja, also ich glaube gerade diese Normänderung, der DIN 9001, könnte da wirklich ein Beflügelungsinstrument sein, das eben da noch einmal eben auch zeigt, das sind wirklich verschiedenste Disziplinen, die miteinander zusammendenken, arbeiten müssen. Und es ist eben nicht eine abgeschirmte, abgeschlossene Organisation, die das Thema an die Hand bekommen und sagt, kümmere dich mal darum. Es ist eben nicht nur ein Qualitätsthema, es ist nicht nur ein HR-Thema, es ist ein Management-Thema und das betrifft wirklich dann jegliche Ebene. Auch das ist etwas, was sinnvollerweise, denke ich mal, in einem Netzwerk oder dann daraus abgeleiteten Projekten sein kann. Also warum nicht ein Netzwerk als ein Projektgenerator? Ne? Ja. Das könnte auch an der Stelle ja auch funktionieren oder Aufgabenverteilungsgenerator.
Greif mal den Begriff Beflügel, den du gerade verwendet hast, auf. Dieses Buch, was wir jetzt einige Male schon zitiert haben, hat, glaube ich, den Titel Wissensmanagement beflügelt, kommt jetzt irgendwann im Laufe des ersten Halbjahres, glaube ich, raus. Also wer mag, kann da mal einen Blick auf Amazon werfen. Ich möchte ganz gern zum Schluss dir danken für die vielen und guten Interaktionspunkte und Austauschpunkte, Gespräche, Projekte, die wir hatten in den letzten Jahren. Das war immer sehr beflügelnd, muss ich sagen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg jetzt auch für die Zukunft und für die nächsten Schritte.
Ja, also danke, dass du das so gesagt hast. Auch ich muss dieses Beflügeln zurückgeben, also dieses Input von außen heranholen, das hat eben die Themen bei uns intern auch beflügelt. Das ist auch vielen Dank für deine Unterstützung in all den Jahren darüber, das bis zum jetzigen Reifegrad geführt hat.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg in der Zukunft.
Vielen Dank.